Je nach Studie lese ich, fühlen sich bis zu 40% der Menschen in Deutschland manchmal oder sogar häufig einsam. Gerade habe ich eine britische Studie gelesen, nach der heißt es, dass viele Menschen mindestens 3 Tage die Woche ohne persönliche Gespräche verbringen. Da war ich extrem erschrocken. Und selbst bei gesellschaftlichen Veranstaltungen fühlen sich 28% der Menschen hin und wieder einsam. Also selbst wenn sie unter Menschen sind. Und ich bin aufgrund dieser Statistiken und dieser Untersuchungen zum einen geschockt, dass das so ist und zum anderen auch überrascht. Denn neben der Einsamkeit gibt es ja auch eine Entwicklung, die da heißt Digitalisierung, Vernetzung, Erreichbarkeit. Also die Menschen haben eigentlich mehr miteinander zu tun durch die Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Und doch fühlen sie sich irgendwie so einsam und sind gar nicht verbunden oder zugehörig mit Gemeinschaften. Ich habe heute in meinem Podcast eine Gastzufrau, die zu diesem Thema an der Universität Witten-Herdecke forscht. Sie ist dort die Forschungsleitung am Institut für integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung. Und ihr großes Thema ist genau das, nämlich die Verbundenheit, wie sich Menschen verbunden fühlen, was es dafür braucht, um in Gemeinschaften und miteinander integriert zu sein. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist, Dr. Maren Michael-Inzen.
Vielen Dank.
Ich habe jetzt so ganz salopp und ohne Vorwissen mehr oder weniger von Einsamkeit gesprochen als Gegenstück zur Verbundenheit. Ist es überhaupt richtig, dass das so vielleicht die beiden Pole sind?
Ja, wir können uns die Begriffe ja mal
Ja.
genau im Detail anschauen. Wenn wir über Einsamkeit sprechen, dann können wir erstmal unterscheiden zwischen Einsamkeit und sozialer Isolation. Soziale Isolation ist sozusagen der objektive Begriff, wenn Menschen wenige soziale Kontakte haben. Und Einsamkeit ist das Gefühl dazu, also wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen den gewünschten und realen sozialen Kontakten. Und Verbundenheit, kann man sagen, ist das Pendant zur Einsamkeit, aber auch nur ein Teil von Verbundenheit. Verbundenheit kann ja ganz viel umfassen. Wir sprechen von der multidimensionalen Verbundenheit. Und eine Dimension ist eben die soziale Verbundenheit. Also das Gefühl, mit einer anderen Person oder in einer Gruppe sich verbunden zu fühlen. Und es gibt noch andere Formen der Verbundenheit, die Selbstverbundenheit, also wie bin ich mit mir selber verbunden, wie gut kann ich mich spüren, meine Bedürfnisse wahrnehmen und auch die vierte Dimension, von der ich gerne spreche, die spirituelle Verbundenheit. Also fühle ich mich verbunden zu etwas Höherem. Für manche ist das das Universum, Gott, eine Göttin, die Natur und solche Dinge sind eben auch wichtig. Aber ja, zur Einsamkeit kann man dann eben als Pendant die soziale Verbundenheit nehmen und darüber sprechen.
Okay, dann ist die Einsamkeit ist auch ein Gefühl, wenn ich dich richtig verstehe. Das heißt, es unterscheidet sich dann von dem Alleinsein. Also nur weil ich alleine irgendwo bin und jetzt alleine, wir sind jetzt hier gerade in einem ganz tollen Coworking Space, wenn ich hier alleine irgendwo bin oder auch alleine ins Kino gehe oder auf eine Party gehe oder auf eine Veranstaltung gehe, oder auch alleine zu Hause bin, dann heißt das nicht zwingend, dass ich auch einsam bin.
Ja, die Frage ist ja, ist es selbst gewählt? Oder hat man keine andere Möglichkeit? Manche Menschen sind auch gern allein. Manche Leute ziehen auch Energie aus dem Alleinsein oder regenerieren sich, entspannen in dem Alleinsein. Andere Menschen brauchen die Kontakte, um sich zu regenerieren, aufzutanken. Und genau, Einsamkeit ist eben die Diskrepanz zwischen dem, möchte ich jetzt lieber allein ins Kino gehen oder möchte ich gerne mit jemandem zusammen ins Kino gehen? Und habe ich eben gerade niemanden in meiner Umgebung, der die mitkommen möchte, dann kann das Gefühl der Einsamkeit entstehen. Dann spricht man eher von Einsamkeit.
Und findet ihr in eurer Forschung, ich habe eingangs gesagt, wir sind doch so vernetzt und irgendwie die Digitalisierung, alleine wenn ich in Unternehmen schaue, die geht ja so rasant voran, dass manche ja gar nicht mehr mitkommen. Und bei all diesen Entwicklungen ist eben trotzdem so eine Distanz zwischen Menschen liegt. Wie kommt das?
Ja, Verbindung ist nicht gleich Verbundenheit, ne? Wir hatten jetzt gerade schon, Verbundenheit ist ein Gefühl. Und nur weil ich in Verbindung stehe mit Menschen über Social Media, über die ellenlange Telefonnummernliste in meinem Handy, das heißt nicht, dass ich mit all den Menschen auch verbunden fühle. Na, also ich habe zwar die Möglichkeit, in Kontakt zu treten, aber es gibt eben auch die Fälle, wo man in Beziehung ist, in einer romantischen Beziehung und sich da einsam fühlt. Zeitweise oder irgendwann uns dann auch vielleicht zur Trennung führt. Aber nur weil ich in Gesellschaft bin, bin ich nicht automatisch eingebettet emotional. Das heißt, dass ich mich nicht automatisch wohlfühle. Es müssen bestimmte Dinge gegeben sein, um eben das Gefühl der Verbundenheit auch wahrzunehmen, wie das Teilen der gleichen Werte oder der gleichen Interessen.
Mhm. Und habe ich dich vorhin richtig verstanden? Du hast von vier Dimensionen gesprochen. Die Verbundenheit zu mir selbst, ist das eine Voraussetzung, um auch mit anderen in Verbindung zu kommen? Oder braucht es das nicht zwingend?
Ja, da gibt es nicht viel Forschung zu. Also Das ist letztendlich, was man aus den Studien und auch, ich sage letztendlich, aus dem eigenen Erleben quasi herausziehen kann. Manche sagen, es braucht den anderen, um sich selbst zu spüren. Mhm. Für manche ist das umgekehrt. Ich muss erst mich selbst spüren, um andere zu spüren. Das ist, glaube ich, sehr individuell.
Es ist aber eine Dimension, oder habe ich dich richtig verstanden? Die Selbstverbundenheit. Und dann hast du, lass uns da nochmal drauf schauen, das Spirituelle hast du genannt. Mhm. Und was waren die anderen beiden Ebenen?
Zwei Dimensionen innerhalb der sozialen Verbundenheit. Ja. Also einmal die zu einem Gegenüber. Also ich fühle mich jetzt mit dir verbunden. Mhm. Oder mit meinem Partner verbunden oder eben die kollektive Verbundenheit, also die Verbundenheit in der Gruppe, wenn ich zum Beispiel mich in meiner Schulklasse, wenn ich zur Schule gehe oder in meinem Arbeitsteam oder vielleicht in meiner Freizeit mit den Menschen in dem Verein, in dem ich mich engagiere, verbunden fühle.
Ja, ich überlege gerade, was, dass vielleicht die Vielzahl an Kontakten oder die vielen Möglichkeiten, auch die uns zur Verfügung stehen, Kontakte zu knüpfen, dass die vielleicht dann an Tiefe mangeln lassen. Also, dass es eher in die Quantität geht und nicht in die Qualität. Oder würdest du sagen, es gibt gar keine Korrelation zwischen der Vernetzung von Menschen und dem Einsamkeitsempfinden oder Verbundenheit?
Ja, ich persönlich glaube, dass die Vielzahl der Möglichkeiten es schwieriger macht, sich zu entscheiden oder festzulegen. Mhm. Jetzt nicht nur auf soziale Kontakte und Freundschaften, sondern vielleicht auch, was wir viel bei jungen Menschen sehen, ist die Berufswahl. Mhm. Die unendlichen Möglichkeiten machen es einfach schwieriger, sich festzulegen.
Und dann auch die Sorge, etwas anderes zu verpassen, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten.
Fear of missing out. Ja. Klar, ich glaube, das ist es ist nicht nur so ein dahergesagtes Konzept. Ich denke, dass das ein Problem ist.
Mhm. Ja. Was können wir denn tun? Ich überlege, in meiner Beobachtung, ich sehe immer mehr Nachbarschaftshilfen oder Gemeinschaften, auch jetzt auf lokaler Ebene, in kleinen Dörfern, in Städten, in Gemeinden. Die kommen ja nicht von ungefähr. Also die kommen ja auch in Mehrgenerationenhaus, wo Menschen zusammenkommen und eben ein Teil von etwas sein können, irgendwie einen Beitrag leisten können und auch eine gewisse Zugehörigkeit empfinden können. Sind das Wegunmöglichkeiten, die man da angeht, um die Verbundenheit zu fördern?
Nein, das sind super Initiativen. Mhm. Also über Aktionen und Veranstaltungen Menschen zusammenzubringen, ist ganz, ganz wichtig. Und bei manche Menschen ist es eben schwieriger, auch die zu erreichen. Mhm. Ne? Also ich selbst bin in einer Initiative aktiv, wo wir in einem Stadtteil die Gesundheitsversorgung oder den Zugang zur Gesundheitsversorgung für Menschen ermöglichen möchten, die einfach Barrieren haben, dort das in Anspruch zu nehmen. Sei es aufgrund, weil mehrere Jobs ausgeführt werden müssen, um überhaupt den Lebensunterhalt zu finanzieren oder aufgrund von Krankheit, aufgrund von Alter und so weiter. Und da eben zu schauen, wie können wir die Menschen auch erreichen? Wie können wir sie mit anderen Menschen in Verbundenheit, in Verbindung bringen und dann, um dann eine Verbundenheit aufzubauen? Da gibt es tolle Ideen und tolle Projekte überall auf der Welt. Denke ich.
Ich spüre da manchmal auch, oder zumindest mein Empfinden, dass wir da auch eine gewisse Verantwortung haben, weil jetzt gerade, ältere Menschen, die wahrscheinlich häufiger davon auch betroffen sind, oder vielleicht stimmt's gar nicht, vielleicht korrigierst du mich gleich und sagst, nein, das denkt man immer nur, dass die älteren Menschen irgendwie einsamer sind als jüngere. Glaube ich, dass wir auch eine Verantwortung haben, den Menschen, die vielleicht diesen Zugang nicht haben oder Schwierigkeiten haben oder vielleicht von woanders herkommen und sich weniger auskennen, dass wir da auch, Möglichkeiten anbieten und uns zur Verfügung stellen und Hilfe geben, oder?
Mhm. Also. Du hast schon recht, die Prävalenz der Einsamkeit ist höher bei älteren Menschen. Mhm. Und mir fallen so ein paar Initiativen ein. Also es gibt was ich manchmal lese, sind Anzeigen, wo junge Menschen gesucht werden, die mit älteren Menschen gemeinsam in einer WG wohnen möchten. Solche Dinge. Oder wo, wie wird das genannt, so Großeltern gesucht werden, quasi, also Ersatzgroßeltern gesucht werden, so für die Kinder, weil die eigenen Großeltern vielleicht nicht mehr da sind oder sehr weit weg wohnen und man dann auch darüber mit älteren Menschen in Kontakt kommen kann und sie mit den eigenen Kindern vernetzen kann, dass es da einen Austausch gibt zwischen alt und jung. Und ich sehe das bei meinen eigenen Schwiegereltern, wie jung sie nochmal geworden sind, seitdem sie ein Enkelkind, nochmal ein junges Enkelkind bekommen haben. So, ich sehe, das macht einen riesen Unterschied. Und ja, in die Richtung ist es, glaube ich, sinnvoll zu denken. Es gibt auch eine Initiative, das nennt sich Listening Visits. Also das ist eine internationale Studie, die ich dazu gelesen habe. Also einfach nur Zuhörbesuche von SozialarbeiterInnen oder Pflegekräften oder zum Teil waren auch nicht ausgebildete Menschen da, die zu älteren Menschen nach Hause gegangen sind und ihnen dort einfach nur zugehört haben.
Oh, schön.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was die älteren Menschen auch oftmals brauchen, wonach sie sich sehen, dass sie, je mehr sie erlebt haben in ihrem Leben, desto mehr wollen sie Geschichten erzählen, wollen Dinge weitergeben, wollen Erfahrungen austauschen.
Ja, es gibt auch die Tatsache oder dazu auch Studien, dass Menschen oft hohen Alters oder vielleicht sind es auch einfach die Menschen, die einsam sind, öfters zum Arzt gehen, obwohl sie gerade eigentlich kein konkretes Symptom oder Erkrankung haben, sondern weil das einfach der menschliche Kontakt ist, der hilft.
Ja.
Also, auch das ist ja wichtig für die Gesundheit. Also macht es im Prinzip auch Sinn, zum Arzt, zur Ärztin zu gehen, wenn man sich einsam fühlt, weil es eben diese gesundheitlichen Auswirkungen auch hat. Dann haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber es gibt...
Spannend, nehmen wir uns da mit. Gibt's da Forschung dazu? Gibt's da Studien?
Ja, in letzter Zeit ist da sehr viel zu veröffentlicht worden. Unter anderem, wenn wir uns den Bereich Gesundheit anschauen, hat Einsamkeit zum Beispiel Auswirkungen auf das Risiko, frühzeitig zu sterben, auf das Mortalitätsrisiko. Und das liegt ungefähr bei 18%. Das ist so hoch, wie wenn man 15 Zigaretten am Tag raucht, um das mal so in Relation zu setzen. Ja, da steht dahinter so ein bisschen die Frage, ob die Menschen, die dann sich einsam fühlen oder teilweise einsam fühlen, in der Tendenz einen Lebensstil haben, der eher Erkrankungen und frühzeitig Sterben hervorrufen, wie wenig Bewegung, schlechte Ernährung oder ein nicht so gut ausgeprägtes Stressmanagement. Oder ob die Menschen einfach in einem akuten Fall von zum Beispiel Herzinfarkt oder Unfall weniger oft in Gesellschaft sind und deshalb später Hilfe bekommen. Mhm. Also da, das ist noch eine ganz interessante Forschungsfrage, das mal rauszufinden. Ist es eigentlich das eine, der Lebensstil, oder ist das eigentlich im akuten Fall, ist keine Unterstützung da?
Ich meine, also da gibt es, glaube ich, also zumindest höre ich, dass es da viele Studien gibt, so dieses Gemeinschaftsgefühl und die soziale Verbundenheit und das Integriertsein auch in Gemeinschaften, dass das häufig dazu führt, dass man länger lebt, dass man gesünder ist. Und
ja, es gibt Studien, die zeigen, dass soziale Unterstützung total sinnvoll ist oder wichtig ist, wenn man den Lebensstil verändern will.
Mhm.
Also zum Beispiel habe ich eine Studie gelesen zu Walking Groups, also so Menschen, die sich treffen, um walken zu gehen.
Ja.
Und da die haben dieses neue Verhalten, walken zu gehen, über die Zeit mit einem Trainer zusammen zu einer Gewohnheit gemacht. Und selbst als dann diese Intervention, ne, über mehrere Wochen war der Trainer dabei, als die dann zu Ende war und der Trainer dann nicht mehr dabei war, haben die Leute sich trotzdem miteinander getroffen und sind weiterhin gelaufen. Und das zeigt, dass ja eine soziale Verbundenheit entstanden ist in der Gruppe, die unabhängig ist von dem Trainer und von der Studie. Das heißt, die Menschen haben dadurch, dass sie in der Gruppe zusammen waren, ihren Lebensstil in Bezug auf Bewegung verändert.
Ja.
Und da gäbe es jetzt noch weitere Beispiele. Genau.
Spannend. Das heißt, wenn man, du sprichst auch von Gewohnheiten verändern und von Lebensstil verändern, das würdest du unbedingt, wenn ich dich richtig verstehe, in Zusammenhang bringen, auch mit der sozialen Verbundenheit, dass man sagt, das einfach nochmal, das stärkt einen, das bringt einem ein Umfeld, das vielleicht auch, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man auch eine gewisse Verpflichtung vielleicht spürt, wenn man sagt, jetzt habe ich mich dazu committed, jetzt möchte ich auch da sein und niemanden vielleicht enttäuschen oder?
Ja, einerseits eine Verpflichtung und andererseits denke ich auch eine Sinnhaftigkeit. Mhm. Also wenn ich weiß, wofür ich es tue, vielleicht für die Menschen um mich herum, habe ich einen größeren Ansporn, mich gesund zu verhalten.
Ja, und dabei sind wir so häufig bei den neuen Gewohnheiten etablieren wollen, sind wir häufig mit uns selbst beschäftigt und machen es mit uns selbst aus. Und wundern uns dann manchmal, dass das vielleicht am Anfang funktioniert, aber eben langfristig nicht. Ja, spannend. Wir sind beide ja auch aktiv in der Initiative Zuhörraum bei Momo hört zu. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Qualität, da würde mich deine Meinung sehr interessieren, die zur Verbundenheit passt. Also wenn Menschen sich verbunden fühlen wollen, brauchen sie auch einen Raum, in dem sie gehört werden.
Ja, gehört und gesehen zu werden ist ein ganz wichtiger Teil der Definition von sozialer Verbundenheit. Also es gibt zig Definitionen und trotzdem weiß, glaube ich, keiner so richtig, was ist es eigentlich, Verbundenheit. Also die Studienlage ist da noch sehr schlecht, eigentlich herauszufinden, wie beschreiben denn Menschen eigentlich das Gefühl der Verbundenheit. Und das wollen wir eben rausfinden. Wir am Institut für integrative Gesundheitsversorgung, Gesundheitsförderung begleiten ja auch wissenschaftlich das Zuhörprojekt und werden da eben bei dem neuen Zuhörraum am Tegernsee Menschen interviewen und Fragen wirklich in die Tiefe gehen und fragen, wie hast du denn gerade beim Zuhören dich selbst gespürt und hast du eine Verbundenheit zu deinem Zuhörer, zu deiner Zuhörerin gespürt und wie kannst du das beschreiben? Das ist so ein Ziel davon.
Hast du da schon eine persönliche Prognose oder kannst du dir vorstellen, dass da Verantworten kommen, was da möglich wird durch das Zuhören?
Konkret nicht. Es gibt eine Interviewtechnik, die heißt Mikrophänomenologie. Und da kann man auch so ganz detaillierte Aspekte eingehen, die in einem Moment erlebt wurden. Also während wir so sprechen, ist man ja irgendwie so im Alltagsbewusstsein klar noch konzentriert irgendwie auf die Sache. Aber wenn du mich nachher fragst, habe ich einen Moment der Verbundenheit mit dir gespürt, dann sage ich ja und dann erinnere ich mich an diesen Moment und dann versuche ich durch diese Interviewtechnik, also alle Facetten dieses Moments nochmal hervorzuholen. Und zwar auch auf körperlicher Ebene, auf emotionaler Ebene. Und manche Menschen sagen dann vielleicht, ja, die Verbundenheit habe ich in meinem Brustraum gespürt oder im Bauch, da war eine Wärme. Auf diese Dinge wollen wir auch hinaus.
Oder so.
Und da habe ich jetzt
zum Beispiel, oder?
Genau. Habe ich jetzt keine Prognose.
Ja. Ich glaube, man wird da überrascht sein, dass da vielleicht auch Verantworten kommen.
Ja.
Also ich bin immer wieder, ich mache ja Trainings in Unternehmen mit Führungskräften hauptsächlich. Und wenn wir über das Thema Respekt sprechen und miteinander und zuhören, dann gibt es regelmäßig Momente, wo ich überrascht werde von den Antworten der Teilnehmer. Von einer bestimmten Wahrnehmung, von einer Beobachtung, von einem Bedürfnis. Also es gibt da bestimmt viele Möglichkeiten, die da wieder am Tegernsee der Zuhörraum wahrgenommen wird.
Ja.
Ach, schön. Machen das uns mal zum einen, das wollte ich noch nachhaken, du hast zwei Doktortitel, zweimal den Doktor, den habe ich jetzt nicht mit erwähnt, das
ist gut.
Aber natürlich interessiere ich mich für den Hintergrund dieser Promotionen. Wo ist dein persönlicher Hintergrund und dein Interessensgebiet auch?
Mein Interessensgebiet ist schon immer das menschliche Verhalten, also was mich so antreibt, ist herauszufinden, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und das eigentlich schon in der Schulzeit. Wäre mir diese Frage damals schon bewusst geworden, hätte ich wahrscheinlich Psychologie studiert. Wollte ich dann auch nach dem Abi, habe dann aber festgestellt, mein Abi ist viel zu schlecht, um ein Psychologiestudium zu machen. Und war dann so ein bisschen orientierungslos und Menschen um mich herum haben gesagt, du bist doch gut in Mathe, mach doch BWL. Und dann habe ich mich für BWL und VWL beworben in der Stadt, in der ich damals gewohnt habe und habe dann VWL-Studium begonnen. Und habe dann aber gemerkt, im VWL-Studium in der Volkswirtschaftslehre geht es auch darum, wie sich Menschen verhalten oder wie Systeme auf das Verhalten von Menschen wirken. Und dementsprechend hatte ich schon das Gefühl, ach, ist doch irgendwie das so ein ganz guter Weg für mich. Habe dann früh auch angefangen, in einem Forschungsinstitut zu arbeiten und gemerkt, dass ich mit den Theorien und Modellen aus dem Studium tatsächlich auch was anfangen kann. So im Studium selber wurde mir das nicht so klar, aber dann durch diese Tätigkeit schon. Und habe dann nach meinem Master in England eine Promotion an der Ruhr-Uni Bochum gemacht und da mich mit Ungleichheiten im System und dem Verhalten von Menschen im Bildungs- und Gesundheitssystem beschäftigt und bin dann auch so ein bisschen in den Bereich Friedens- und Konfliktforschung übergegangen. Und da kommt dann schnell die psychologische Komponente mit rein. Also dann bin ich so schon in die Richtung, wie wirkt sich Konflikt auf psychologische, jetzt hört man, ich bin keine Psychologin, ne? Also wirkt sich Konflikt und Gewalt aus. Ganz konkret, was wir dort untersucht haben, ist auf Bildungsergebnisse von Kindern in Mexiko. Genau, und habe nebenbei viel für Amnesty International ehrenamtlich gearbeitet, also mich mit den Menschenrechten beschäftigt. Das kam dann so in meiner Forschung zusammen, meine ehrenamtlich tätige meine Forschung. Thematisch kam das zusammen und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, dieser Weg, Studium, Promotion, Juniorprofessur ging ein bisschen schnell. Also ich war mit 27 dann Juniorprofessorin. Wow. Und habe nebenbei eine Meditationspraxis entwickelt, die immer intensiver wurde. Und dann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss nochmal nach innen schauen, bevor ich diesen Weg weitergehe, diesen akademischen Weg.
Ja.
Und bin dann nach Nepal gegangen, ein buddhistisches Kloster, habe dann ein halbes Jahr in Stille meditiert und danach Yoga unterrichtet. Ich hatte noch eine Yogalehrerausbildung gemacht, kurz bevor ich nach Nepal gegangen bin, und habe Yoga unterrichtet, Gesundheitsförderung im weitesten Sinne gemacht, Ernährungsverhalten, damit mich beschäftigt und wollte dann wissen, wie funktioniert denn eigentlich Meditation, Yoga, Achtsamkeit im Allgemeinen, weil es mich so sehr verändert hat. Wollte ich wissen, wie es funktioniert. Und habe mich dann umgeschaut und eine kleine Anekdote, die ich dann gerne erzähle, ist, ein Freund von mir hat gesagt, es gibt doch hier in Witten, da hatte ich schon in Witten gewohnt, diesen Professor, der macht was mit Meditation, bewirb dich doch da. Und dann habe ich halt recherchiert, wen er meinte, und kannte auch ein Buch von Tobias Esch, und er hatte zu der Zeit eine Stelle ausgeschrieben, das war 2018. Und so bin ich in die Humanmedizin gerutscht, wo ich seit 2018 jetzt forsche und mich eben mit Meditation, Achtsamkeit, Verbundenheit beschäftigen kann wissenschaftlich. Also bin so Quereinsteiger und habe eben in dem ersten Projekt dort 2018, 2019 und 2020 mich mit Verhalten, mit einem Verhaltensmodell beschäftigt. Also habe mich gefragt, kann man, welche Verhaltensänderungstechniken helfen, um, in dem Fall waren es Diabetes Typ 2 Patientinnen, zu helfen, ihr Lebensstil zu verändern. Und daraus ist unser Behavior Change Resource Model geworden, was dann meine zweite Promotion ist. Und die zweite Promotion habe ich letztendlich gemacht, um letztendlich schriftlich vorzuweisen, dass ich befähigt bin, in dem Forschungsbereich zu forschen.
Oh, spannend. Was bewegt man, also wie kann man Verhalten verändern?
Also in dem Verhaltensmodell, wir nennen das Ressourcenmodell der Verhaltensänderung auf Deutsch, geht es letztlich darum, die Motivations- und Belohnungsmechanismen des Gehirns, die neurobiologischen Mechanismen dahinter, mit einem Verhaltensveränderungsprozess übereinzubringen. Also wie kann eigentlich Verhaltensänderung durch Motivation und Belohnung erklärt werden? Und was wir festgestellt haben, ist, dass es eigentlich drei Typen von Ressourcen gibt, die Menschen brauchen, um ihren Lebensstil zu verändern. Und diese Ressourcen sind auf Basis dieser neurobiologischen Prozesse geclustert. Das heißt, wir haben die internen reflektiven Ressourcen, das ist sowas wie Emotionsregulation, das kann ich lernen, indem ich mich bewusst damit beschäftige, auseinandersetze, vielleicht einen Kurs mache oder Therapie mache. Und dadurch kann ich Emotionsregulation lernen.
Warum ist das wichtig? In Bezug auf die Verhaltens.
Ja. Wir sagen, dass es verschiedene Stufen eines Verhaltensänderungsprozesses gibt. Also am Anfang ist sich eine Person vielleicht gar nicht bewusst darüber, dass eine Veränderung des Lebensstils zur Förderung der Gesundheit beitragen kann.
Ja.
Das ist so die erste Stufe. Und dann kommt das Bewusstsein dazu, das Wissen darüber, dass ja eine Veränderung helfen könnte, die Gesundheit zu verbessern. Die dritte Stufe ist, wo ich dann anfange, darüber nachzudenken, ob ich meinen Lebensstil oder ob ich einen Aspekt meines Lebens in Bezug auf Verhalten verändern möchte, zum Beispiel mein Bewegungsverhalten. Dann fange ich an zu planen. Vielleicht kaufe ich mir Laufschuhe oder überlege mir, wann in meinem vollen Alter kann ich ins Schwimmbad gehen, um schwimmen zu gehen. Ich bleibe jetzt gerade mal bei Bewegung. Ja. Dann kommt die Initiierung. Also ich mache das Verhalten dann zum ersten Mal. Und dann die Aufrechterhaltung oder die beziehungsweise die Wiederholung und dann die Aufrechterhaltung des neuen Verhaltens. Das sind so die 7 Stufen. Und wir sagen, an jeder Stufe braucht es Ressourcen, um zur nächsten Stufe zu kommen.
Ah, ja.
Und daher die Ressourcen.
Und das ist eine Ressource. Das
genau.
Das reflektierende Emotionen kontrollieren zu können oder kontrollieren im Sinne von damit umgehen zu können.
Ja, das ist ein Beispiel.
Ja.
Ne? Mhm. Und dann gibt es die internen affektiven Ressourcen, das ist sowas wie Vorfreude, irgendwie etwas, was ich nicht bewusst generiere, was durch die Aussicht auf ein Verhalten zum Beispiel entsteht.
Mhm.
Und das letzte, die dritte Art von Ressourcen sind die externen Ressourcen, wie die Laufschuhe, die ich genannt habe.
Ja.
Also wenn ich joggen gehen möchte, brauche ich vielleicht die Laufschuhe. Andere sagen, brauchst du nicht, kannst barfuß gehen. Aber oder die Busverbindung zum ich sage jetzt mal nächsten Wald, weil man gern dort laufen gehen will oder diese Dinge oder eine Yogamatte.
Mhm.
Also externe Ressourcen oder auch die Kinderbetreuung, um überhaupt die Möglichkeit, die Zeit zu haben, um mein Gesundheitsverhalten durchzuführen.
Mhm. Wo spielt da die Gemeinschaft eine Rolle? Wir haben vorhin gesagt, so das Soziale, ist das ein externer Faktor, der da?
Ja, die soziale Unterstützung ist ein externer Faktor, kann man sagen. Also die Kinderbetreuung wäre ja zum Beispiel ein Teil davon. Oder andererseits wäre die soziale Unterstützung zum Beispiel durch einen Buddy. Also ich tue mich jetzt mit jemandem zusammen und hey, wir schaffen das jetzt irgendwie die nächsten Wochen, jeden Tag irgendwie ein Stück Obst zu essen.
Mhm.
Und wir berichten uns davon, irgendwie machen uns Fotos, was wir da gegessen haben oder so. Vielleicht ist dann mal was Exotisches dabei, dann macht das auch Spaß.
Mhm.
Das ist wiederum eine Ressource auf jeder Ebene. Ne? Also es ist affektiv, weil es Spaß macht.
Ja.
Es ist reflektiv, weil ich bewusst mir im Supermarkt vielleicht mal Obst kaufe, das ich noch nie gegessen habe oder sehr selten und mir das bewusst zubereite.
Mhm.
Und und gleichzeitig ist es noch kann es auch eine Vorbildfunktion sein. Also der soziale Kontakt, wenn ich jemanden in meiner Umgebung habe, der oder die sehr 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 weit schon quasi ist in diesem Verhalten, dass ich auch mir aneignen möchte, dann ist es auch ein Rollenvorbild möglicherweise.
Das heißt, also ich kenne mich in der Psychologie nicht wirklich aus. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, ist wirklich ein maximal Halbwissen. Da wird gesprochen von Freude oder von Schmerz. Also die hinzu sozusagen Bewegung. Ich freue mich auf etwas, ich arbeite auf etwas hin und stelle etwas in Aussicht, wo ich sage, boah, darauf freue ich mich, das ist ein Ergebnis, das zieht mich an. Und das andere Motiv vielleicht auch zu sagen, man arbeitet mit dem, was einem Schmerz bereitet, dass man etwas in Aussicht stellt, wo man sagt, da will ich auf keinen Fall hinkommen oder das könnte eine Konsequenz sein. Das ist bei euch in diesem Modell gar nicht so sehr vorgesehen, eher das affektive Freude generierende.
Ja, was dahinter steht, sind genau diese Motivationsmechanismen.
Mhm.
Also du sprichst von der Annäherungsmotivation, ich will zu etwas hin.
Mhm.
Tobias Esch nennt es auch die A-Motivation auf Basis eines ABC-Modells des Glücks und der Motivation. B ist die Vermeidungsmotivation.
Mhm.
Ich möchte Schmerz, ich möchte Stress vermeiden.
Mhm.
Wenn ich das erreiche, ist die Belohnung die Erleichterung.
Mhm.
Und bei der Annäherungsmotivation ist die Belohnung letztendlich Pleasure, Vergnügen, Freude.
Ja.
Und dann gibt es noch eine dritte Art von Motivation, nämlich die assertive Motivation, wo ich eigentlich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Also weder hin noch weg, wo dann so eine Zufriedenheit da ist.
Assertive,
genau.
Sich vergewissern, versichern, dass es so bleibt, eine Konstanz hinzubekommen.
Ja.
Und ihr habt euch aber für das A entschieden dann in eurem, beziehungsweise das ist rausgekommen bei eurer Forschung.
Man kann diese A, B und C Motivation über diesen siebenstufigen Verhaltensänderungsprozess übereinlegen und wenn wir uns nochmal diese erste Stufe anschauen, wo man noch gar nicht sich darüber bewusst ist, dass eine Verhaltensänderung den Gesundheitszustand verändern kann, sagen wir, dass da ist eine assertive Motivation vorherrschend, weil da will ich ja irgendwie nicht hin oder von da will ich nicht irgendwo hin oder irgendwas vermeiden. Erst wenn dann so die Idee kommt, ich sollte oder könnte ja was verändern, damit es mir besser geht, dann braucht es die A- oder B-Motivation. Und wir sagen aber, dass die A-Motivation besser ist, also die Annäherungsmotivation, weil sie positive Gefühle hervorruft, während die B-Motivation, ich will etwas vermeiden, negative Gefühle hervorruft. Also zum Beispiel bei der Formulierung, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, haben wir das spiegelt die B-Motivation wieder. Ich möchte vermeiden zu rauchen, aber ich kann auch sagen, ich möchte rauchfrei werden. Das ist eine Annäherungsmotivation. Da habe ich vor mir mich als Nichtraucher und will dahin, während ich bei dem anderen jede nächste Zigarette vermeide. So.
Das heißt, ein bisschen abstrakt, aber vielleicht geht eher darum, das negative Gefühl zu vermeiden, oder ist es tatsächlich auch wirksamer zu sagen,
Es gibt erste Studien, die zeigen, dass es wirksamer ist. Mhm. Und wir sagen, es soll vor allem Spaß machen. Mhm. Und dann ist es wirksamer.
Mhm. Das finde ich schön, dass man sagt, das darf auch ein bisschen darum gehen, dass das Freude macht und nicht nur immer durch den Schmerz durch und es muss alles wehtun und erst dann geht es weiter.
Ja. Gleichzeitig glaube ich, dass es für Menschen unterschiedlich funktioniert.
Mhm. Mhm.
Ne? Für manche ist der Ansporn, dies oder das zu vermeiden, groß und dann schafft man es eher da drüber ans Ziel zu kommen und für andere ist es effektiver, wenn sie immer wieder kleine Freudenmomente spüren und das vielleicht über soziale Kontakte. Und um das abzuschließen bei der letzten Stufe des siebenstufigen Prozesses, wo wir sagen, da ist das ist die Gewohnheit etabliert, da ist dann wieder die C-Motivation vorherrschen. Da will ich dann bleiben. Will ich dieses neue Verhalten weiterhin ausführen. Weder zu was Neuem noch was irgendwie vermeiden.
Was ist dein persönliches Motiv, dich mit diesen Themen zu beschäftigen? Also was glaubst du, was durch Verbundenheit, durch diese Verhaltensänderung, was ist das Höhere, was ist das Warum, was wird dadurch möglich?
Verbundenheit, soziale Verbundenheit oder auch die anderen Dimensionen der Verbundenheit geben uns, glaube ich, Halt in der Welt.
Mhm.
Und gleichzeitig führen die verschiedenen Dimensionen der Verbundenheit, wenn sie erfüllt sind, zu vielen positiven Verhalten. Und ich habe dir vorhin gesagt, Verhalten, es interessiert mich, warum verhalten wir uns, wie wir uns verhalten. Und ich glaube, dass Verbundenheit eine der essentiellsten Ressourcen ist, die wir brauchen, um uns gesund oder vor allem irgendwie glücklich zu fühlen auf der Welt. Und es gibt Studien, die zeigen, dass soziale Verbundenheit zum Beispiel auch zu prosozialem Verhalten führt. Menschen sind öfters dadurch in Vereinen, Initiativen aktiv, wo sie für andere Menschen etwas tun. Manchmal ist das ist ein bisschen Henne-und-Ei-Problem, ne? Also klar, wenn ich mich in einem Verein, in einer Gruppe gut aufgehoben fühle, dann macht es mir auch mehr Spaß, das, was die Gruppe tut, irgendwie mitzumachen. Und gleichzeitig ist dieses Gefühl der Verbundenheit, das ich durch die Gruppe habe, irgendwie für mein Wohlbefinden ganz wichtig.
Spannend, ja, für das eigene Wohlbefinden und damit, wie du es gerade beschreibst, auch für das Wohlbefinden indirekt anderen Menschen, weil ich ja dann etwas Bestimmtes ausstrahle, weil ich vielleicht auch eine gewisse Zufriedenheit habe und weil ich andere Menschen damit anstecken möchte, sei es nur als Vorbild oder sei es eben, dass ich wirklich auch was weitergebe, aufgrund dessen, was ich selbst erlebe und zu sagen, das sollen andere Menschen auch erfahren.
Mhm.
Ach, schön. Da könnte ich jetzt noch sehr lange mit dir drüber sprechen und ich weiß schon genau, welche Fragen ich dir im Nachgang noch stelle, weil mich das Thema Haltung
und Verhalten auch sehr interessiert, wo da die Zusammenhänge sind. Das tut mir jetzt für alle Hörerinnen und Hörer ein bisschen leid, dass hier unsere Zeit beschränkt ist. Aber die Maren ist auch so erreichbar. Ich vermute, man darf dich anschreiben, wenn man Fragen hat jetzt zu unserem Gespräch, wenn da jemand sich dafür interessiert.
Ja, auf jeden Fall gern.
Schön. Und wir erkunden jetzt noch, in welchen Momenten wir uns verbunden gefühlt haben. Das wäre eine schöne Frage im Nachgang. Vielen herzlichen Dank, liebe Maren.
Ja, danke dir auch.